Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schut und Philipp Böckmann.
Herzlich willkommen aus der Bode-Loge im LVM Preußen-Stadion. Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schut und heute bei uns zu Gast im Podcast Preußen Privat ist jemand, der, als er im Februar 2025 nach Münster kam, vom damaligen Präsidenten Maas Joost als Königstransfer bezeichnet worden ist. Herzlich willkommen, Philipp Deipenbruck, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei den Preußen.
Ja, danke euch beiden. Ich freue mich, hier zu sein.
Königstransfer, wie hat das geklungen damals und warum? Glaubst du, hat er das gesagt?
Ja, das ist mir natürlich, ich will nicht sagen peinlich, aber das ist natürlich maßlos übertrieben.
Maßlos übertrieben, okay.
Ja, also ich habe das mit dem Augenzwinkern gehört und wahrgenommen und habe auch auf der anderen Seite das Augenzwinkern gesehen. Deswegen war es eine ganz, ganz nette Anekdote. Aber ich sag mal, ich habe mich total gefreut, dass Preußen auch nicht nur als Herzensclub für mich als Fan und Mitglied, sondern auch als Arbeitgeber interessant geworden ist. Und als dann Ole Kittner irgendwann auf mich zukam und mit dem Thema kam, da war ich total, wie soll ich sagen, ergriffen und habe mir massiv Gedanken gemacht, dass Bernward dann da den Königstransfer draus gemacht hat. Wie gesagt, das habe ich mit Augenzwinkern wahrgenommen, hat aber gut geklappt.
Aber es hat ja auch eine kleine Hintergeschichte, muss man sagen. Du bist von Bayer Leverkusen gekommen, mit Bayer Leverkusen deutscher Meister geworden in deiner Funktion damals und kommst dann zu Preußen Münster. Wenn man von Leverkusen zu Preußen Münster wechselt, kann man das schon als Königstransfer bezeichnen, finde ich. So hat er es wahrscheinlich auch gemeint. Es ist ja schon ein großer Unterschied. Ein Riesenclub aus der Bundesliga, international unterwegs und dann Preußen Münster.
Ja, ich gebe auch zu, das war sowohl, ich sage jetzt mal ganz vernünftig, sachlich denkend, also eher beruflich orientiert, aber auch emotional schon eine große Entscheidung für mich. Also es war beruflich der Höhepunkt meines bisherigen Lebens beruflich, also Doublesieger und dann noch ungeschlagen in der Meisterschaft wird man nicht alle Tage. Da haben wir uns in Leverkusen viele, viele, viele Jahre drauf gefreut, dass sowas mal eintritt. Auch in meiner Zeit zwischendurch 7 Jahre beim 1. FC Köln habe ich nicht zu hoffen gewagt, dass das mal passiert. Diese Reise da mitzuerleben war Wahnsinn. Hat ganz gut geklappt, um das vorwegzunehmen im Kalender. Also wenn Leverkusen Heimspiele hatte, hat Preußen mal eine Woche später auch Heimspiele gehabt. Das war auch da ja in doppelten Sinne eine unfassbare Saison für mich. Preußen Aufsteiger, Leverkusen Doublesieger. Aber zurück zur Frage, das war schon eine schwierige Entscheidung, da mich zu entscheiden zwischen beruflicher Karriere beim Doublesieger mit Blick auf Champions League, mit Blick auf modernes Stadion, weiter ausbauen, Infrastruktur ausbauen, größere Budgettöpfe für meine Fachbereiche und dann auf der anderen Seite Preußen Münster, das war ein längerer Prozess zur Entscheidung.
Wie bist du denn seinerzeit überhaupt nach Leverkusen gekommen, zu Bayer?
Ich hatte damals in Emstetten eine Ausbildung absolviert zum Industriekaufmann und im Heizung- und Sanitärbereich produzierend. Hatte da die Möglichkeit zu bleiben als Azubi, aber weil es der Baubranche damals nicht so ganz gut ging, nur im Bereich Export, war der einzige Azubi, der hätte bleiben können im Export, aber hätte dann irgendwie 3-4 Tage die Woche nach Polen gemusst. Und das war in jungen Jahren also nicht vorstellbar. Ne? Ich wollte Fußball spielen, ich wollte auch Spaß haben und habe dann gedacht, doch, dann gehe ich nochmal studieren, was ich bis dahin nicht im Fokus hatte. Und habe dann den Studiengang Sportmanagement gefunden, bin dann glücklicherweise konnte ich einen Platz ergattern beim Rhein-Acampus Remagen, der gehört zur FA Koblenz. Und die hatten einen neuen Campus, also den Rhein-Acampus Remagen, im Zuge des Bonn-Berlin-Ausgleichs, als die Regierung rüber gewechselt ist nach Berlin. Kleiner Campus, 2.500 Studierende, Sportmanagement auf BWL-Basis, ein ganz neuer, junger Studiengang, Diplomstudiengang damals noch. Und die hatten eine ganz enge Kooperation, unter anderem mit Leverkusen, also mit dem Sportbund Rheinland-Pfalz, mit Bayer Leverkusen, anderen Verbänden, Clubs und so weiter. Und da bin ich dann in meinem Praxissemester nach Leverkusen gekommen, konnte dann das erste Konzept für einen Intranet-Auftritt entwickeln. Also das ist schon lange, lange, lange her. Ja, und da kam dann der Fuß in die Tür. Und da war ich insgesamt dann 14 Jahre, 11 plus 3, 14 Jahre. Genau.
Wobei man sagen muss, du bist aber gebürtig aus dem Münsterland, aus Nordwalde. Du bist jetzt nicht eingekauft worden aus dem Rheinland oder sonst was, sondern du kommst schon hier aus Münster oder aus der Ecke und hast dann den Weg dahin geschafft, so wie du es gerade erzählt hast, ne?
Ja, genau. 1977 in Münster geboren, dann den größten Teil meiner Jugend in Nordwalde aufgewachsen mit meinen Eltern, meiner Schwester. Ein bisschen außerhalb von Nordwalde mit vielen Pferden zusammen groß geworden, bin in Borkhorst zur Schule gegangen, Steinfurt-Borkhorst, genau, und habe da dann als Kind schon, junger Jugendlicher, die Preußen kennengelernt.
Und auch als Fan?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich war 9 Jahre alt, als ich das erste Mal im Stadion war, und es hat mich sofort gepackt. Also das Ganze drumherum, auf den Rängen, die Atmosphäre, das auf dem Platz natürlich auch. Hab da selber dann, weiß nicht, 2-3 Jahre, glaube ich, Fußball gespielt und habe dann irgendwie geschnallt, okay, das, was ich Dienstag und Donnerstag beim Training in Nordwalde mache und das, was hier passiert, das ist irgendwie das Gleiche, aber doch zwei verschiedene Welten, und war direkt fasziniert vom SC Preußen. Und das zog sich auch bei allen Stationen durch. Also egal, ob ich in Leverkusen war oder in Köln, ich hatte immer den SC Preußen auf dem Schreibtisch als Tasse, und das haben auch alle Kollegen schnell akzeptiert und übrigens auch die Ultras beider Clubs. Das hat mir auch da viele Gespräche erleichtert. Die wussten, ich bin Preuß im Herzen, und das hat dann zum Beispiel im Wechsel von Leverkusen nach Köln und zurück auch in den Gesprächen mit der aktiven Fanszene total leicht gemacht, weil dass ich Preußen-Fan bin, das konnte ich, glaube ich, authentisch vermitteln.
Das heißt, man sucht sich ja keinen Verein aus, sondern der Verein sucht sich aus als Fan, dass es bei dir so passiert.
Ja, exakt, genau so war es.
Du hast gesagt, mit 9 Jahren, wie kommt man als Nordwalde als 9-Jähriger hin? Deine Eltern, dein Vater auch Fußballfan? Oder ich meine, du hast mal erzählt, dass er mehr mit Pferden zu tun hatte. Seid ihr hingeritten oder was habt ihr gemacht?
Ja, in der Tat. Also Papa kommt eher vom Reitsport oder kam. Ich hatte das große Glück, dass ich einen guten Freund aus dem Reitverein, Sohnemann auch, gleiches Alter, und der wohnt in Altenberge, und der hatte mit seinen Jungs, mit seinen Schuljungs Kontakt zu Preußen und ist da regelmäßig hingefahren. Der hat mich dann mitgenommen, oder die Eltern haben uns dann mich mitgenommen, und ja, da ist das dann passiert. Da war ich das erstmal im Stadion, und daraus wurden dann viele, viele Male.
Und auch Gründer eines Fanclubs bist du mit, oder Mitbegründer eines Fanclubs für euch in Nordwalde, ne?
Ja, genau. Also ich sag mal so indirekt, die wirklich der Kern, das sind Jungs aus, ich sag mal, 3-4 Gruppen, die regelmäßig seit vielen, vielen Jahren zu Preußen gehen. Die haben eine Fahrt in einem Bus absolviert nach Gelsenkirchen zum Schalke-Auswärtsspiel und haben dann auf der Rückfahrt gesagt, hey, das ist doch ideal, wenn wir uns zusammentun und häufiger sowas erleben, und das trotz Niederlage, und haben dann die verschiedenen Gruppen angesprochen und auch meine Dauerkartengruppe, so 10 Jungs, die seit langer Zeit zusammen auf den Stehplätzen standen, und haben auch uns gepackt, und da waren gerade aus meiner Gruppe auch 2-3 dabei und andere Gruppen, und dann haben wir vor gut 1,5 Jahren den Fanclub gegründet und sind total happy, was das für einen Zuspruch bei Jung und Alt gefunden hat. Ich glaube, jüngste Mitglied gerade geboren, zweitälteste Mitglied meine Mama mit 77, allerdings inzwischen auch eins mit 83. Ja, und das wirklich, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Familienfanclub mit verschiedenen Interessensgruppen, aber eins eint alle, ne, die Lust auf Preußen, und alle merken, es hilft, wenn man sich zusammentut, egal ob jetzt die Fahrt dadurch besser organisiert werden kann oder ob man besser an Tickets kommt und so weiter. Ja, also das freut mich. Cooler Club.
Aber das finde ich wirklich schon spannend, wenn du sagst, so vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren habt ihr ihn gegründet, das zu einer Zeit, als du also in Köln oder bei Bayer Leverkusen gearbeitet hast. Hast du parallel dazu einen Fanclub Preußen Münster mitgegründet?
Ja, genau. Also da muss ich ganz offen sagen, die Gründungsarbeit lag wirklich beim jetzigen Vorstand. Das sind ganz tolle, fleißige Jungs und Mädels, die das wirklich ehrenamtlich machen. Und man merkt jetzt schon, was das für ein Stress ist, allein wenn es darum geht, Tickets zu bestellen für die über 250 Mitglieder und so weiter. Sind's. Genau. Wow. Ja, also wir haben einige Dauerkarteninhaber natürlich auch in dem Club, die sich dann da auch zusammengetan haben. Wir sind gesammelt umgezogen auf die Westtribüne für eine Saison mit gut 50 Leuten, teilen uns jetzt, die eine Hälfte kehrt zurück auf die Stehplätze, die andere Hälfte hat Geschmack gefunden, noch ein bisschen älter geworden und bleiben dann sitzen auf der West. Wir haben das da auch sehr genossen jetzt in der letzten Saison. Genau, also das.
Und du sitzt auf der Ehrentribüne. Oder stehst du oder sitzt du bei deinen Fanclub-Mitgliedern?
Also, ja, also ja und nein, um ehrlich zu sein, ist es natürlich hier, das sehe ich auch als Teil meines Jobs, hier präsent zu sein auf der Südtribüne, künftig natürlich Süd und Nord, um einfach auch mit unseren Sponsoren und Partnern ins Gespräch zu kommen, um mit den Gremien zu sprechen. Die Gelegenheit ist ja dann günstig am Spieltag. Aber, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das Fansein ist auch ein wichtiger Teil davon. Und deswegen habe ich in der letzten Saison schon häufig das geteilt, war in der ersten Halbzeit dann auf der Süd bei Olo Markus und den Gremien und bin dann häufiger in der zweiten Halbzeit rübergegangen auf die West, um mich zum Fanclub zu setzen.
Wie war das früher da, als du Fan warst, auch mal im Sommer oberkörperfrei? Gehörtest du auch dazu?
Pyro auf dem Zaun?
Also, Pyro auf dem Zaun gab es in meinen jungen Jahren noch nicht so sehr.
Den Zaun nicht.
Oberkörperfrei auch, ja. Also ich habe schon regelmäßig Fußball gespielt, aber war jetzt nicht so der Fitnessstudio-Gänger. Deswegen habe ich das T-Shirt schon meist anbehalten. Ja, aber wir waren schon immer leidenschaftlich dabei und haben dann auch gut gefeiert. Siege, aber auch in der Niederlage haben wir sicherlich das ein oder andere Bierchen danach getrunken.
Auch mal kritische Situationen erlebt, so dass man sich wemsen musste oder sonst was? Wenn ihr beim Auswärtsspiel wart, als Preuß-Fans erkannt worden seid, nicht jeder findet das gut, dann hat es da auch mal Dinge gegeben, wo du sagst, ja, war schon mal kritisch, da mussten wir schon flüchten oder?
Ja, ich sag mal, in jungen Jahren ist man ja auch, wie auch jetzt, stolz auf seinen Verein und wenn ich mal zurückdenke, zum Beispiel nach Wuppertal fährt und da haben die Jungs ja auch eine große Klappe und wenn dann eine Gruppe 15, 16-Jähriger Preußen auf eine Gruppe 15, 16-Jähriger Wuppertaler trifft, dann fallen da schon auch mal ein paar strengere Worte. Ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das immer ganz vernünftig geregelt. Ist auch bis heute sehe ich das ja auch so. Rivalität auf den Rängen ist wichtig, gehört dazu, aber es gibt rote Linien und die sind, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen.
Fäuste müssen nicht fliegen, ne?
So sehe ich es auch.
Zwingend, das stimmt.
Was hast du in Leverkusen als erstes gemacht? Also das Intranet aufgebaut, also das erste Intranet überhaupt, also das praktisch ein firmeninternes Intranet, also ein geschlossener Bereich. Das war ein Punkt. Für was warst du noch zu Beginn zuständig?
Ja, genau, das war so der Start, Praxissemester und dann hatte ich nach den 6 Monaten die Gelegenheit als Werkstudent zu jobben und konnte dort im Fanshop und im Servicebereich anfangen. Das hat mir mega geholfen, diese ganzen fanrelevanten Themen kennenzulernen. Ticketing, Merchandising, Mitgliedschaften, Fußballschule und. Und hatte dann während des Studiums schon das Angebot bekommen, fest dort einzusteigen. Leverkusen hatte damals einen Fanshop, aber einen besonders schönen, also weiß nicht, 400 Quadratmeter, viel Holz und Glas im Stadion. Und da wurde ich dann Leiter Fanshop, habe parallel noch studiert. Und das hat mir einmal bei diesen Themen geholfen, die ich sag mal von der Pike auf zu lernen. Aber auch eben mit Personal umzugehen. Also ich habe mich immer interessiert dafür, mit Gruppen zu arbeiten. Ich war Jugendtrainer Nordwalde, war im Studium Trainer der FH-Mannschaft und so weiter und hatte dann die Gelegenheit, direkt mit einem Team von 20 Mitarbeitern zu starten. Und das hat mir bis heute geholfen, also in allen Belangen. Im Umgang mit den Menschen dort, mit allen Bedürfnissen, sage ich mal, die auch so ein Team hat, aber vor allen Dingen auch bei den Themen. Also ich würde mich schon so ein bisschen auch als Ticketing-Nerd bezeichnen. Das macht mir einfach Spaß, bei allen Themen, die dann auch danach noch gekommen sind, aber da könnte ich auch stundenlang drüber philosophieren mit euch. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal.
Trotzdem ist das alles ein bisschen strange natürlich, auch wenn man bei Leverkusen arbeitet und dann zum FC Köln geht, weil man weiß, wie groß die Rivalität ist, dann glaube ich nochmal zurück nach Leverkusen. Wie geht sowas? Hat keiner irgendwie gesagt, der tickt ja nicht richtig oder? Na, so ist es ja unter den Fans schon mal, also.
Ja, total. Das haben einige gesagt und auch gedacht. Aber für mich war das schon so. Ich war dann 11 Jahre in Leverkusen. Das war für mich Familie. Also das war wirklich im Rheinland. Ich habe heute zurückblickend die erste Hälfte meines Lebens im Münsterland verbracht, die zweite Hälfte komplett im Rheinland. Und das waren dann schon 11 Jahre davon. Und fühlte mich da total wohl. Aber ich habe gemerkt, dass es so ein bisschen zur Wohlfühloase geworden ist. Und ich hatte selber so das Bedürfnis, boah, wieder mal einen Schritt zu machen und jetzt nicht unbedingt nur karrieremäßig, sondern vor allen Dingen auch, um mich selber herauszufordern. Und da kam dann die Anfrage, damals war es ein Headhunter, der Sohn von Gerd Meyer-Vorfelder, der Marc, der mich angesprochen hatte und sagte, ja, Philipp, kannst du dir mal einen Wechsel vorstellen? Und da habe ich gedacht, ja, aber es müsste schon in NRW sein, weil mein Sohn war damals noch klein und da wollte ich schon in der Nähe bleiben. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall zum 1. FC Köln. Ne, das ist nun mal der Rivale von Bayer Leverkusen war.
Wie man hier sagen würde, auf keinen Fall zu Arminia Bielefeld.
Korrekt. Oh, das können wir auch wirklich nicht vorstellen. Ja, und dann sagte der Marc damals, oh Philipp, da muss ich jetzt die Hosen runterlassen, das ist der FC, aber gib mir trotzdem eine Chance, das einmal zu erzählen. Ja, und dann, das werde ich nicht vergessen, hatte ich mein Gespräch dort, sollte erst am Geißbockheim sein und dann sagte ich aber auch, Marc, wir können da nicht hin, da kenne ich zu viele, weil ich sag mal, außerhalb des Platzes sind wir da eng vernetzt in den Fachbereichen und tauschen uns regelmäßig aus mit den Kollegen. Also selbst mit den Mitarbeitern aus Bielefeld und Osnabrück natürlich. Mhm. Und da habe ich gesagt, dann lass uns doch woanders treffen, dass die Leute mich gar nicht da im Geißbockheim antreffen und Fragen stellen. Und dann haben wir uns ins Stadion gesetzt damals und es war Hochsommer, 36, 37 Grad und statt einer Stunde haben Alexander Werle und ich 3 Stunden gesprochen. Mir lief das Wasser den Rücken runter. Und aber das hat mich gefangen damals und ich habe gesagt, boah, in diesem Stadion mit dem Club, mit dieser Wucht, mit den Emotionen und übrigens war Alexander Werle auch ein super, super Typ, also hatte mich auch direkt gepackt. Mhm. Und ich glaube, ein kleines bisschen war es andersrum auch, weil schon einen Tag später kam dann die Antwort und gesagt, okay, wir brechen das hier ab, wir sagen dir zu, wir würden uns freuen, wenn du rüberkommst. Ja, und dann begannen 7 wilde Jahre in Köln.
Hat dir da ein bisschen geholfen, dass du Preußen-Fan warst? Weil das ist ja Herzensverein gewesen. Das andere ist dann Job gewesen. Natürlich mit allem, was du gesagt hast, Familie, Leverkusen, jetzt Köln. Aber Herz ist halt Preußen gewesen, dass man das besser ein bisschen unterscheiden konnte. Sagt, das ist Job, ja, muss ich einfach machen, Köln, von Leverkusen nach Köln gehen, weil das ist eine neue Erfahrung.
Ja, absolut. Das hat mir geholfen mit Preußen im Herzen. Und bis heute vergleiche ich die Clubs auch gerne. Sind ja auch ähnlich strukturiert, sage ich mal. Einen starken e.V. und der KGaA. Es war dann aber auch beruflich die Herausforderung, wie eben gesagt, was Neues zu machen. Und habe dann diesen Club in FC auch wahrgenommen als eine Riesenchance. Jetzt nicht allein für die Karriere, sondern einfach, um was Neues kennenzulernen. Mit allen, ich sag mal, Rechten und Pflichten, Vor- und Nachteilen, die so ein gewaltiger Club mit sich bringt. Mhm. Ja, das war.
Von wann bis wann warst du in Köln genau?
Genau, von 2015 bis 2022.
Okay.
Genau.
Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, der FC Köln ist wirklich ein Riesenclub mit einer gewaltigen Wucht. Alle schwärmen immer von der Stimmung in Dortmund oder sonst was. Ich persönlich finde eigentlich die Stimmung in Köln fast besser, weil der Fan sich selber viel mehr feiert. Er singt, er macht seine Lieder, das ist typisch halt. In Dortmund werden Lieder gesungen, die in anderen Stadien auch gemacht wird. In Köln wird aber Kölsch gesungen. Empfindest du das auch so oder sagst du, kann man so nicht vergleichen, ist alles toll? Aber ich sage, wenn ich in Köln im Stadion bin und vorm Spiel schon die Lieder höre und das Trommelsche und was nicht alles, hat was Besonderes für mich, was ganz Besonderes.
100% Zustimmung. Das ist für mich ein Punkt, der mich von Anfang an gepackt hat, dass die Fans ins Stadion kommen für den 1. FC Köln, für die Kultur, für die Stadt, für das Liedgut und nicht, ob jetzt der Gegner Hoffenheim, Wolfsburg oder Bayern München heißt. Das spielt da eine untergeordnete Rolle. Für mich war auch, da ich ja dann im Rheinland studiert habe, Köln ganz klar die Hauptstadt des Rheinlands. Mhm. Das hat man immer gemerkt, wir sind regelmäßig nach Köln gefahren, klar, manchmal auch nach Bonn oder Koblenz, aber vor allen Dingen nach Köln. Der Karneval hatte mich vom ersten Moment an gepackt in Köln und das war ein ganz, ganz großer Punkt, der mich, wie gesagt, gepackt hat. Ich sag immer, Köln hat den riesengroßen Vorteil, also in der Stadt gibt es ein Liedgut und einen Verein und alles passt zusammen. Mhm. Da passt kein Blatt Papier dazwischen, das muss man nicht künstlich kreieren, da brauchst du kein Marketing, das ist in den Menschen drin. Also wer einmal in Köln Karneval gefeiert hat, übrigens bei der Gelegenheit auch Leverkusen feiert Kölsch Karneval und nicht Düsseldorfer Karneval. Also was Karneval angeht, die Leverkusener Kollegen und Freunde mögen es mir verzeihen, ist Leverkusen am Ende im Vorort von Köln. Die feiern genauso gut. Ja, und das ganze Paket Emotionen und FC und Stadt, das hat mich gepackt.
Also Alarv statt Hello auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja. Und dann im Preußen-Trikot in Köln gefeiert oder? Natürlich. Als Preußen-Fan.
Ich habe ja schnell gelernt im Kölner Karneval, dass erstens Verkleiden Pflicht ist. Also es gibt ja, also du bist ja
wirklich. Es muss ja nicht mal eine Feier anstehen. Genau. Die laufen ja, glaube ich, über die Karnevalstage den ganzen Tag verkleidet rum. Ne?
Total, ich musste mich dran gewöhnen. Da fängt es ja am 11.11. an und geht dann bis Februar zum Karnevalswochenende. Und wenn dann auf einmal irgendwann im Dezember oder im Januar in der Straßenbahn jemand verkleidet war, dann ist mir nach und nach erstmal ein Licht aufgegangen, dass es ja auch dann Karnevalsfeiern auch zwischen den Monaten gab. Ja, aber Verkleidung mit Fußballtrikots ist da ja nicht so angesagt. Okay. Ist so ein bisschen wie beim Länderspiel. Also ich würde auch immer im Deutschlandtrikot zum Deutschlandspiel gehen und nicht im Vereinstrikot. Und so ist auch ein Karneval. Also Fußballtrikot ist eher so, ich sag mal, bei den Jüngeren vielleicht angesagt. Aber uns war schon immer wichtig, dass wir uns da auch ordentlich verkleiden.
Ich habe eine Frage zum 1. FC Köln. Du musst es nicht beantworten, aber vielleicht kannst du zumindest sagen, wäre möglich. Ich habe irgendwo mal gehört, Stefan Raab hätte da irgendwie so eine Geheimloge. Unauffällig guckt er sich die Spiele an, ist dann schnell wieder weg, wird von niemandem gesehen. Wäre sowas möglich oder sagst du, das ist alles eine Legende?
Ich denke, das ist eine Legende. Stefan Raab.
Nur weil du nie gesehen hast.
Ja, das kann sein, das kann sein. Also Poldi hat ja seine Loge. Ja. Stefan Raab hat ja auch wunderbare Momente im MFC, zum Beispiel als er ein Training geleitet hat und so weiter. Das war schon herrlich. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine Legende. Okay. Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen in 7 Jahren. Ja,
aber wenn du jetzt vom Rheinland, von Köln oder Leverkusen schon mit strahlenden Augen, das sehe ich. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in die doch etwas bittere Realität. Abstieg mit Preußen Münster in die dritte Liga. Gerade in deiner Position Marketing, Vertrieb, was bedeutet das für dich? Was heißt das? Wie viel Kohle macht Preußen weniger? Womit muss der Verein jetzt klarkommen? Das ist ja schon ein Einschnitt. Allein wenn ich jetzt an die Fernsehgelder, wo du jetzt nicht so unbedingt beteiligt bist, sind ja glaube ich 7 Millionen, die du weniger kriegst als Preußen Münster, jetzt in der dritten Liga wieder. Das wird ja bei allem anderen, die Sponsoren werden wahrscheinlich weniger zahlen müssen für die dritte Liga, für eine Loge. Was bedeutet das für den Verein?
Für den Verein ist die Umsatzsäule Sponsoring, Partnerschaften noch relevanter wieder als in der zweiten Liga. Du hast es gerade angesprochen, in der zweiten Liga ist die Säule TV-Einnahme auch
immens für den Verein, genau. Wie Preußen Münster,
ne? Ja. Und das reduziert sich ja massiv. Ein kleiner Wettbewerbsvorteil, würde ich fast sagen. Die Aufteilung des TV-Gelds in der dritten Liga ist ja gleich, anders als in der zweiten Liga. Das ist erstmal, finden wir positiv. Aber umso wichtiger ist die Säule Partnerschaften, Sponsoring. Und da haben wir von Anfang an sehr intensive Unterstützung gespürt von unseren kleineren Sponsoren, aber auch bis hin zu den großen Partnern ganz oben an der Spitze der Sponsorenpyramide, dann natürlich Fiege und LVM. Mhm. Also es ging so weit, dass auch schon in den Wochen vor dem Zeitpunkt, wo es klar war, sich die Ansprechpartner gemeldet haben, also ob es jetzt ein Jens Fiege war oder Peter Bochnia von der LVM, den Rücken gestärkt für den Club, also für uns in der Geschäftsführung, aber auch für die Gremien, das unterstrichen, was den Verein ausmacht, macht und gesagt, hey, ihr habt einen klaren Plan, ihr habt eine klare Strategie, auch ligaunabhängig, lasst euch da nicht beirren, das hat uns total geholfen. Weil es ist schon natürlich nicht immer einfach, wenn man selber total enttäuscht ist nach einer Niederlage und dann noch sich erklärt oder das Ganze dann verteidigt. Und deswegen hat das total geholfen und klar, wir haben auch eine Träne verdrückt und wir hatten vor kurzem noch die Abschlussveranstaltung mit unseren Sponsoren, haben bewusst gesagt, wir gehen ins Stadion, wir sind auf die Westtribüne oder unter die Westtribüne gegangen, um zu zeigen, hey, wir treffen uns heute, um der zweiten Liga Tschüss zu sagen, Träne verdrücken, aber dann heute auch den Abend zu nutzen, um nach vorne zu gucken und was bietet sich da mehr an als die Osttribüne, so Zeichen der Weiterentwicklung und der nächste positive Schritt, den wir gehen können. Mhm. Und da merkte man auch wieder so die zweite Liga ist verarbeitet, glaube ich, bei den Partnern und Sponsoren, alle blicken mit Freude jetzt auf die neue Saison, da gibt's ja schon auch die eine oder andere Auswärtsfahrt, die total attraktiv ist. Und diese Unterstützung, die zieht sich bis heute durch. Wir haben jede Woche beinahe jetzt in der Sommerpause eine Verlängerung mit einem großen Partner und übrigens auch zahlreiche kleine, die wir dann nicht immer jeden Tag kommunizieren. Die großen natürlich. Es sind auch Neuzugänge da. Also wir haben jetzt jüngst heute die Zusammenarbeit mit der WEKA AG aus Sendenhorst kommuniziert. Freut mich total, weil ja die ganze Region Kreis Warendorf auch für uns total spannend ist und dass dann familiengeführtes Unternehmen sich während des Abstiegs oder mit Blick auf Abstieg dazu bekennt, erstmalig im Sport ein größeres Sponsoring einzugehen. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg weiterhin sind. Der Zusammenhalt da unter den Sponsoren ist auch außerordentlich gut und das kann ich bewusst sagen, nachdem ich das jahrelang auch in Köln und Leverkusen kennengelernt habe. Also hier ist es viel mehr als nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Geschäfte machen, sondern man merkt, wenn wir zu Veranstaltungen einladen im Sponsorennetzwerk, dass die Leute einfach Bock drauf haben, sich zu treffen, natürlich auch geschäftlich reden, aber vor allen Dingen auch gemeinsam Zeit in der oder auf der Plattform Preußen Münster zu verbringen. Mhm.
Trotz allem sind aber auch so Dinge, wir sitzen jetzt in der schönen Bode-Loge hier oder sonst was. Ich schätze mal, dass da aber schon Einschnitte sind. Ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass der Besitzer Christian Bode jetzt in der dritten Liga die gleiche Summe für die Loge zahlen muss wie in der zweiten. Liga. Genau. Und ihr habt ja ein paar mehr Logen, das macht schon ein bisschen was aus. Ne? Ich meine, für ihn mag es gut sein, dass er ein bisschen weniger zahlen muss, aber ich glaube, er hätte den alten Preis auch gern weiter bezahlt, wenn zweite Liga geblieben wäre. Aber das macht schon ein bisschen aus, ist ein Einschnitt. Ne?
Das macht auf jeden Fall was aus. Wir haben ja, da ein bisschen hole ich aus, also damals war üblich hier die Verträge zu haben mit zweiter, dritter, vierter Liga, Regionalliga. Und wir hatten dann die jüngsten Verträge mit erster, zweiter, dritter Liga. Also denkt jetzt nicht hier, was erzählt der denn von wahnsinnigen Quatsch mit der ersten Liga, aber das war genau diese Dreierstufigkeit. Wenn du in der zweiten Liga bist, musst du natürlich auch im positiven Betriebsunfall nach oben mal einkalkulieren. Es ist ja auch passiert, ne? Von der dritten dann in die zweite hochgegangen, schneller als man das erhofft hatte. Und da merkt man schon, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber klar, das ist logisch, dass wir mit einem Abstieg dann auch in den Verträgen Drittliga-Konditionen haben, wo dann die Partner und Sponsoren auch vielleicht es ein bisschen einfacher zu sagen haben, wir unterstützen euch jetzt auch.
Machen weiter, ne?
Genau, aber auch da, was es in dieser in den letzten Monaten für einen Zuspruch gab, wir haben fast alle der 360 Verträge erneuert mit Blick auf das neue Stadion, mit Blick auf die Nordtribüne. Wir verdoppeln daher unsere Hospitality-Kapazität von 1.000 auf 2.000 Business Seats, haben daher jeden Vertrag nochmal angefasst. Nebenbei da auch großes Kompliment unserem Partner an Spot 5. Das Team und Jan Gerbe macht da in meinen Augen hervorragende Arbeit. Übrigens auch super Preußen infiziert. Also ich habe auch da viele Spot 5 Teams kennengelernt und bin total froh, dass das Team um Jan uns hier begleitet. Also das sind wirklich durch und durch Preußen. Und da hat man gemerkt, dass die Vertragsverlängerung da, na klar, beim Abstieg, wenn die Summe etwas kleiner ist, ist das wirtschaftlich gesehen erstmal ein wichtiger Punkt für die Unternehmen. Aber das war nie das größte Thema, sondern das Thema war, sie wollen weiterhin hinter Preußen stehen und uns unterstützen. Und das kann ich nur noch mal wiederholen. Wir kommen von 350 Partnerunternehmen, Sponsorenunternehmen, sind jetzt bei 360. Und glauben auch, mit dem neuen Stadion, wenn es fertig ist, sind wir dann noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt.
Da sagst du aber ein Beispiel. Du hast gerade von den drei Stufen, also erste, zweite, dritte Liga und dann auch das Stadion angesprochen. Da bin ich bei meinem Lieblingsthema. Da glaube ich, habt ihr, in meinen Augen verstehe ich das nicht ganz. Dieses Stadion, wenn ihr erste Liga so einen Betriebsunfall auch mal mit einrechnet, ist das Stadion eigentlich schon wieder zu klein dafür? Hätte man da nicht anders bauen müssen? Ey, jetzt ernsthaft mal. Man sagt, vor ein paar Jahren hat auch keiner mit gerechnet, dass Preußen plötzlich zwei Jahre nacheinander zweite Liga spielt. Es hätte ja genauso gut mal irgendwie laufen können. Eine super Saison, plötzlich rutscht in eine Relegation, steigt auf, habt ein nagelneues Stadion, dürft da kaum spielen. Ist das an dieser Stelle dann nicht doch falsch gewesen?
Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass die Kapazität, wenn das Stadion fertig ist, genau richtig ist für Preußen Münster.
Selbst in der ersten Liga?
Selbst in der ersten Liga für die nächsten 10, 20 Jahre, okay. Weil das Allerwichtigste in meinen Augen ist ein regelmäßig, und damit mache ich wirklich jedes Heimspiel, ausverkaufter Heimbereich. Klar, beim Auswärtsblock können wir das nur bedingt beeinflussen, aber ein volles Stadion ist der Schlüssel zum Erfolg auf und neben dem Platz. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auf dem Platz einen positiven Impact auf die Mannschaft hat. Das haben wir in Leverkusen gemerkt in der Doublesaison, dass Simon Rolfes damals zu mir sagte, Philipp, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber dass das Stadion immer voll ist, das spüren wir. Wir spüren auswärts den Support. Das ist ein Riesenunterschied, ob jetzt im Durchschnitt 3.500 bis 4.000 Leverkusener mitfahren oder nur wie früher 1.000. Ja, und das sehe ich hier auch. Also ich habe lieber die ganze Saison 20.000 volle Hütte, als dass wir bei Spielen, spielen wir mal durch, wir hätten ein Stadion mit 30.000, es dann Spiele gibt gegen Hoffenheim 2, wo der Heimbereich nicht 100% ausverkauft ist. Und da ist es viel, viel wichtiger. Und das hat auch Auswirkungen auf alles andere, natürlich auf die Fanränge selber, aber bis hin zu den VIP-Bereichen. Sind wir mal ganz ehrlich, die Sponsoren sind ja nicht nur zum Geschäfte machen hier, sondern die wollen Atmosphäre erleben. Ja. Und das passiert in einem vollen Stadion. Und da ist es gar nicht wichtig, ob das Stadion 20.000 oder 27.000er Kapazität hat. Diese Wucht, die hier entsteht, in dem Stadion, alle Ecken geschlossen, die Rückwände geschlossen. Auch die Süd wird ja am Ende eine Rückwand erhalten, sodass es wirklich ein Kessel wird. Also da für mich genau die richtige Kapazität. Und das ist auch noch wichtig in meinen Augen, wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Das merken wir jetzt auch. Also diese Wachstumsschmerzen, die wir jetzt hatten mit den zwei Aufstiegen hintereinander, also diese Anforderungen in der zweiten Liga, die auf den ganzen Verein eingeprasselt sind, in allen Bereichen, auf der Geschäftsstelle, im Sport, im medizinischen Bereich, aber bis in der Fankurve, ich glaube auch da, also auch unsere aktive Fanszene zum Beispiel, musste sich ja erstmal an die ganzen Auflagen und Anforderungen gewöhnen. Ich glaube, das ist so ein Thema wie B1, ne? Was ist Material, ist entflammbar, was nicht, ist ja auch da, das sind ja Themen, also jede Gruppe rund um Preußen, bei Preußen, musste sich an diese Herausforderungen gewöhnen. Genau, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde mit diesem Stadion 19.165 Plätze, bin ich total happy.
Ja, ich habe immer nur den Spruch von Walter Seinsch, früher mal im Kopf, der sagte, du musst groß denken, klein werden kannst du immer noch. Ja, so gedacht, ihr habt jetzt klein, überschaubar gedacht und könnt nicht mehr groß werden, wenn es mal richtig wäre. Also hier kannst du ja dann nicht mehr draufsetzen. Aber gut, wenn du sagst, die nächsten 10 Jahre bist du happy damit und glaubst, das passt. Mit wie viel rechnet denn ihr in der nächsten Saison? Was für ein Schnitt?
Auf ausverkaufter Heimbereich selbstverständlich. Also wir haben ja bewusst mit den Gremien zusammen die Entscheidung getroffen, keine Dauerkarten zusätzlich zu verkaufen. Mit einer kleinen Ausnahme natürlich stehen wir zu unserem Wort, dass die Pausierer direkt wieder sich einbuchen können und ein Ticket kaufen können, Dauerkarte kaufen können. Haben sie auch rege Gebrauch von gemacht. Das heißt, die Anzahl der Dauerkarten steigt natürlich dann von 7.000 auf ganz grob 7.700 ungefähr.
Also knappe 8.000.
Ja, knappe 8.000. Aber darüber hinaus verkaufen wir keine neuen Dauerkarten. Wir wollen nämlich vielmehr endlich es wieder ermöglichen, dass jedes Mitglied ohne Dauerkarte 3, 4, 5 Spiele pro Saison auch die Möglichkeit hat, Karten zu bekommen für das Stadion. Und nicht nur auswärts, sondern vor allen Dingen zu Hause. Deswegen diese klare Regelung. Und ich kann sagen, also es gibt wirklich viele, viele, viele Anfragen für Dauerkarten zur neuen Saison, trotz Abstieg, wo es auch wirklich sehr authentische, nachvollziehbare Geschichten gibt und man wirklich standhaft bleiben muss, um bei dem Grundsatz zu bleiben, keine Dauerkarten. Aber ich kann auch sagen, in der übernächsten Saison, natürlich wird es dann auch weitere Dauerkarten geben, wenn das Stadion dann fertig ist.
Wenn es fertig ist, sind es 19.800 oder wie viel?
19.165.
Genau, gut.
Genau. Ja, und davon 2000
Gästefans, ne?
Wenn nicht oder ganz 1000.
Naja, 10% sagt man aber so.
1100, ja, liegen leicht drüber. Und dann 2000 Business Seats. Ja. Und der Rest ist dann ja für unsere Fans da. Da werden wir uns gründlich Gedanken machen, was ein gesundes Verhältnis zwischen Dauerkarten und Tageskarten ist. Aber das kann ich fest zusagen. Wir werden immer Wert drauf legen, dass wir jedem, egal ob von weiter her oder aus Münster selber, ob jung, alt, ob jetzt auch mal vielleicht ein paar Euros weniger auf der Tasche, wir werden uns bemühen, jedem Tickets zur Verfügung zu stellen.
Wie sieht's denn aus mit der Treue von den Mitgliedern, die Dauerkarteninhaber? Wie viele springen da aktuell ab nach dem Abstieg?
Wir hatten von den bisher 7.000 Dauerkarten aus dem Fan- und Mitgliederbereich keine 10, 15 Kündigungen. Also wirklich gesagt haben, ich möchte die Karte nicht mehr haben. Im Gegenteil, unfassbar viele Nachfragen. Sind ja gerade in der Phase, dass die Dauerkarten gebucht werden können, haben jetzt Stand heute von den 7.000 Dauerkarten, ich glaube so 6.500 Buchungen, dass die letzten 500 noch nicht gebucht haben, liegt aber nicht daran, dass sie keinen Bock drauf haben, sondern eher dazu gehört erfahrungsgemäß Monatsbeginn, also dass am Ende des Monats das Geld ein bisschen knapper wird bei dem einen oder anderen und deswegen wartet man, bis der neue Monat begonnen hat. Dann gibt's einige Schlafmützen, kann ich auch ganz offen sagen. Ich habe meine Dauerkarte beim FC noch mit meinem Sohnemann zusammen und auch eher zu denen, die dann kurz vor knapp dann wirklich durchbuchen. Und ich glaube, das sind einige hier auch. Ja, und Stand heute gehen wir stark davon aus, dass von den 7.000 auch nahezu alle buchen werden.
Ja. Und Mitglieder?
Mitglieder sind wir im Moment ja, wir kratzen ein bisschen an den 16.000. Allerdings auch da endet ja dann das Geschäftsjahr sozusagen zum 30. Juni. Das heißt dann, die Kündigungen, die bisher eingegangen sind, lassen uns wieder ein kleines bisschen absacken. So, das Letzte, was ich von der Geschäftsstelle e.V. gehört habe, sind, dass wir uns dann so bei 15.500 einpendeln. Ja, und dann haben wir wieder 12 Monate, wo wir daran arbeiten können, dass wir eins unserer Ziele erreichen. Nämlich, das ist so, finde ich, ein schönes Etappenziel, dass wir mindestens so viele Mitglieder demnächst bei Preußen Münster haben, wie wir Plätze im Stadion haben. Also mindestens 19.000.
Du sprichst schon an, ihr müsst da was für tun.
Ja.
Welche Sorge hast du denn, wenn es mal sportlich nicht so laufen sollte nächste Saison? Also als Absteiger, viele sagen sofort, ja, Preußen Münster muss oben mitspielen, ist ja ein Absteiger aus der zweiten Liga, was ich für Quatsch halte, weil ja die Mannschaft quasi auseinanderbricht, neu zusammengestellt werden muss. Trotz allem so die Erwartungshaltung zwischen 1 und 7 hätte ich jetzt auch, dass Preußen da mitspielt. Wenn das mal nicht klappen sollte, wie groß ist dann die Sorge bei euch, dass dann vielleicht auch von den 15.000 vielleicht 2.000, 3.000 abspringen oder die Dauerkarten nicht mehr so nachgefragt werden? Weil es ist ja halt ein Saisongeschäft und auch erfolgsabhängig. Je größer der Erfolg, umso mehr Spaß hat jeder dran.
Ich glaube, wir müssen daran kontinuierlich arbeiten, dass wir die Mitglieder, Fans natürlich sowieso, aber auch die Mitglieder bei der Stange halten. Das ist für mich gleichbedeutend mit, dass wir nicht nur Wert darauf legen, neue Mitglieder zu gewinnen, sondern vor allen Dingen die bestehenden binden. Also wir durch Nähe, durch Fanarbeit, Mitgliederarbeit, natürlich ist ganz, ganz maßgeblich, was auf dem Platz passiert. Aber da bin ich, also ich liebe da auch die Diskussion mit dir, die 2.000-3.000 sehe ich nie in Gefahr, dass so viele kündigen, okay, auch wenn wir jetzt mal, ich sag mal, auf dem 10. Platz landen würden. Weil ich glaube schon, dass man dann neben dem Platz das einigermaßen auffangen kann durch Arbeit für die Mitglieder. Also dass man da das dann noch mehr in den Vordergrund stellt, was uns in meinen Augen ausmacht, nämlich uns als Gemeinschaft zu sehen, als mit einer Plattform, wo es einfach auch trotz Niederlage einfach total wertvoll ist, sich zu Preußen zu bekennen. Klar, wir hatten ein paar Kündigungen dann nach dem Abstieg in die dritte Liga, aber wir sprechen da von 200-300. Und nicht von 1.000, 2.000. Und wenn wir jetzt wieder erwarten, das ist meine persönliche Meinung, Platz 10, 12, 13 bespielen in der kommenden Saison, glaube ich trotzdem nicht daran, dass auf einmal 2.000 Mitglieder kündigen.
Bin ich ein bisschen anderer Meinung, glaube ich wirklich, weil man sieht, dieser Anstieg der Fans von, ich glaube, bevor die Aufstiege da waren, waren es 3.000 knapp, auf 16.000 ist ja auch einhergehend nur mit dem Erfolg. Je erfolgreicher so eine Mannschaft ist, umso mehr sagt man, boah, ich bin auch Preuße, ich gehöre dazu, ich will das machen. Genauso könnte ich es mir aber auch vorstellen, wenn es dann rückwärts geht, wenn du wirklich nur noch 12. oder 13. in der dritten Liga bist, ein oder zwei Jahre, dass dann dieser Hype auch ein bisschen aufhört. Also deswegen so die 2.000, 3.000, die es weniger werden, halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Aber es liegt an euch, was ihr daraus macht, was ihr drumherum macht, ne?
Ja, absolut. Und dieser Verantwortung sind wir auch uns bewusst, nicht nur jetzt wir in der KGA, sondern auch im e.V., also mit Boogie Brücks bin ich zusammen in Joe Fix einmal pro Woche im Thema Mitglieder, also Mitgliederbindung und Gewinnung mit Albrecht und Natascha von der e.V.-Geschäftsstelle und da machen wir uns wöchentlich Gedanken, wie wir das auch praktisch hinbekommen, dass wir eng in den Austausch treten mit den bestehenden Mitgliedern, uns Gedanken machen, wie gewinnen wir neue Mitglieder. Also kleiner Spoiler, wir wollen die Kontakte zu den Geburtskliniken noch vertiefen, intensivieren, dass wir im Endeffekt sagen, ey, wir möchten jedem Neugeborenen in Münster, ich glaube, das sind ganz, ganz grob pro Jahr 5.000, die Chance geben, Preußen-Mitglied zu werden.
Gibt es doch auch schon beim UKM, glaube ich, eine Zusammenarbeit. Genau. Oder gab es mal, ne? Oder gibt es die noch?
Genau, es gibt noch da Kooperationen, allerdings ist unser Anspruch schon, dass wir jedes Neugeborene in Münster erreichen. Mhm. Und da gibt es gute Ideen, da wollen wir demnächst mit ein bisschen detaillierter an die Öffentlichkeit gehen. Genau, also es ist, im Endeffekt ist das wirklich harte Arbeit, die dahinter steckt. Das nehmen wir sehr ernst. Aber auch da vielleicht ein zweiter Punkt, warum ich optimistisch bin, dass viele Mitglieder trotz vielleicht einer sportlichen Talfahrt uns die Stange halten. So ein bisschen der Blick auch gerade so auf die Gegenwart. Also es gibt ja viele Diskussionen, also ich möchte jetzt gar nicht mit euch über Politik diskutieren, aber ich glaube, Preußen gibt auch Halt, Preußen ist Identifikationspunkt und schweißt zusammen. Und ich glaube, das zählt häufig bei vielen mindestens genauso viel wie der kurzfristige Erfolg auf dem Platz. Und ich glaube, wenn wir daran weiterarbeiten, uns bodenständig damit beschäftigen, eben dieses, ich sage jetzt mal, ein bisschen in Anführungsstrichen, dieses Zuhause zu bieten, haben wir auch gute Chancen, dass die Damen und Herren bei der Stange bleiben.
Gibt es da Beispiele für einen anderen Verein auch für dich, wo du sagst, so ähnlich wie die es machen? Also mir fällt jetzt spontan, ist wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes ein und ist auch ein großer Rival, aber Rot-Weiß Essen ein, die jahrelang auch in den unteren Ligen rumdümpeln, die aber auch, glaube ich, einen riesen Zuspruch haben. Ich weiß nicht, wie viele tausend Mitglieder die haben und in der vierten Liga mit 10.000 Leuten durch die Gegend gefahren sind. Ist das so ein bisschen so das, was dir oder euch auch vorschwebt?
Ja, genau. Und das, die Erfahrung zum Beispiel aus Bremen, die in den früher 2000er Jahren, wann war es, 2003, 2004, glaube ich, das Double gewonnen haben, die haben seitdem eine hohe Anzahl Mitglieder sind seitdem im Heimbereich ausverkauft. Ähnliches in Freiburg, auch in Leverkusen merke ich das ja jetzt. Das war ja schon ein ja, auf dem Feld einen Schritt zurück nach dieser krassen Saison und die Mitgliederzahlen sind stabil geblieben. Gut, wir hatten eben schon mal im Vorgespräch über Köln gesprochen, das ist natürlich ein Sonderclub in dem Moment, aber auch da war total egal, ob Abstieg oder schlechte Saison, die Mitgliederzahlen sind rasant gewachsen und ich sehe auch, ganz ehrlich, unabhängig von der sportlichen Situation sehe ich noch viel Potenzial bei uns, um einfach auch da irgendwann dahin zu wachsen, dass man so eine gesunde Plattform erreicht hat an Mitgliedern.
Der erste FC Köln ist ja in Köln auch praktisch Kulturgut. Ich kenne das immer so, wenn man Leute aus dem Umfeld von Köln fragt, hier Bergheim oder so, die sagen immer, ich komme aus Köln. Wenn man in Münster Leute fragt, die sagen, ich komme aus Senden, ich komme aus Nordholm und dann vielleicht ja bei Münster.
Oder Nordwalde.
Kann denn sowas wie Preußen-Münster auch, ich will nicht sagen als Kulturgut, aber auch so die ganze Region Münsterland so ein bisschen für Zusammenhalt sorgen? Weil es ist ja schon Wahnsinn, wie viele Preußen-Fanclubs es auch im Münsterland gibt. Nicht nur in der Stadt Münster. Ich erinnere mich immer an L.A. Aalen, hieß es früher mal. Zweite Liga hat keine Sau interessiert. Und Preußen-Münster gefühlt in guten wie in schlechten Zeiten. Das ganze Münsterland steht hinter Preußen-Münster. Kann das auch so ein bisschen die Region zusammenhalten?
Ja, selbstverständlich. Eine kleine Anekdote, ein ehemaliger Kollege von mir beim 1. FC Köln, den ich dann nach Leverkusen geholt habe, Valentin Dotzauer, der macht da das Ticketing in Leverkusen, ist glühender Paderborner und Paderborn-Fan und seit wir uns kennen, streiten wir uns so, wer ist der große SCP? Ist ja klar, dass es Münster ist.
Natürlich.
Ja. Für mich ist Münster vergleichbar mit Köln in dem Sinne. Köln hat das Liedgut und eine eigene Kultur. Es gibt in Münster und in Münster, es gibt ja ganz wenige Regionen in Deutschland, wo das Land drumherum so heißt wie die Stadt. Also Münster, Münsterland steckt im Namen. Also das macht es, glaube ich,
Köln ist Rheinland drumherum, ne?
Ja, genau. Ja. Die haben dann ihr Liedgut, wir haben aber das Münsterland drumherum. Und das macht es Osnabrück schwer, glaube ich, im Münsterland Fuß zu fassen. Ich meine, nicht umsonst gehen wir jetzt nach Rheine am 4.7. zum ersten Testspiel gegen Eintracht Rheine, um da auch mal Richtung Osnabrück einen Flock in die Erde zu rammen und sagen, hey, Rheine ist hier Münsterland. Ja, und auch wenn es vielleicht noch in der Stadt da 50-50 ist und auch wenn der VfL aufgestiegen ist in die zweite Liga, wir sind fest davon überzeugt, dass in Rheine das größere Herz für Preußen-Münster schlägt. Und ja, um auf die Frage zu antworten, kurz und knackig, wir denken auf jeden Fall, dass Münster und das Münsterland total eng zusammengehören. Und vielleicht dann doch noch ein bisschen ausgeholt. Mir fällt dazu mal ein, meine Jugend. Also bei uns, ich sag mal, in den Städtchen auf dem Dorf war Münster immer angesagt. Und uns ist aber schon aufgefallen, wenn wir dann mit dem Preußen-Trikot in die Stadt gefahren sind, dass man da lange suchen musste, bis man unter der Woche mal ein Preußen-Trikot gefunden hat. Und da freut es mich umso mehr, dass, ich sag mal, neben der Treue auf dem Land drumherum im Münsterland, dass sich jetzt auch total geändert hat in der Stadt. Also wenn du jetzt bei den Stadtervereinen zum Jugendtraining gehst, anders als früher, haben dann ein, zwei Jungs und Mädels Preußen-Trikots an, das sind 80-90% und die zwei, drei Münchner, Dortmunder, Schalker, Kölner, die werden schon fast schief angeschaut.
Das heißt, du fährst auch zum Beispiel mit Glanz auf dem Backen über die Autobahn über die Autobahn und siehst zum Beispiel Richtung Dülmen noch da schwarz-weiß-grün die Brücken angemalt oder Richtung Osnabrück. Ich weiß nicht, bis wohin das geht. Die haben ja so richtig auch ihr Gebiet abgesteckt, ne?
Ja, für mich gehört das zur Fankultur.
Finde ich
klar,
auch geil.
Muss ich auch sagen, also wenn es irgendwie in das tägliche Leben eingreift, im Sinne von, dass Verkehrsschilder nicht mehr lesbar sind, dann muss ich sagen, das ist so eine rote Linie, die gehört nicht überschritten. Aber das sage ich ganz, ganz offen, wenn ein grauer Stromkasten
schwarz-weiß-grün
kulturell angestrichen ist oder so eine Autobahnbrücke und das nicht irgendwas gefährdet, dann gehört das für mich zur Besonderheit der deutschen Fankultur. Und das ist ja irgendwie dann auch ein Zeichen, was verbindet. Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch richtig Bock. Ich arbeite im Ruhrgebiet, wenn ich abends nach Hause fahre. Dülmen, Abfahrt ist noch blau-weiß. Dülmen Nord, da beginnt das Münsterland. Da ist Preußen, da ist schwarz-weiß-grün. Ist genauso die Grenze dazwischen. Finde ich einfach geil. Jedes Mal, jetzt bin ich wieder zu Hause.
Das sehe ich genau wie du, ja.
Sagen wir noch einen Ausblick auf die neue Saison. Du sagst, ihr rechnet mit wie vielen? Also Heimbereich ausverkauft, dann kommen natürlich so Vereine wie Hoffenheim 2 oder Stuttgart 2, glaube ich, die bringen einen mit, das ist der Busfahrer, habe ich schon mal gesagt, ansonsten nicht. Das würde dann aber auch an die Heimfans fallen oder wie macht ihr das?
Ja, genau. Eigentlich gibt es sozusagen drei Kategorien an Gastvereinen. Einmal Heimbereich, Entschuldigung, Gastbereich ist ausverkauft. Ne, dann ist es eigentlich das Schönste, das ist ja das Stadionerlebnis total stark, wenn man da 1900 Gästefans hat und man sich schön mit denen da messen kann, Lautstärke technisch. Also allein schon, da komme ich ja jetzt schon ins Träumen, wenn dann die Osttribüne voll ist und wir dann endlich akustisch auch mal wieder dagegenhalten und übertreffen. Dann die zweite Kategorie ist so, dass wir sagen, das hatten wir in der letzten Saison gegen Elversberg und Fürth, dass der Stehplatzbereich zwar genutzt wird vom Gast, aber Sitzplätze so wenig genutzt werden, dass wir die ich sag mal, maximal 100 Plätze noch auf die Südtribüne umplatzieren, wird es auch geben. Dann verkaufen wir den Gast-Sitzplatzbereich auf der West an unsere Preußen-Fans. Dann gibt es aber doch die dritte Stufe, das ist in der Tat dann Hoffenheim 2 zum Beispiel. Die werden mit 20, 30, 40 Leuten kommen. Ja. Die gehen dann komplett in den F-Block auf der Südtribüne und dann werden wir nicht nur den Sitzplatzbereich, sondern auch den Stehplatzbereich des Gastbereichs unseren Fans zur Verfügung stellen.
Also keine Sorge, dass das Stadion leer bleiben wird, sondern das wird immer gut frequentiert werden.
Definitiv ja. Volle Hütte.
Sag mal, du sprichst, wie gesagt, auch von deinem Job mit strahlenden Augen. Hast du aber manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, boah, ich war jetzt schon in Leverkusen, ich war in Köln, das sind die ganz großen Vereine, wenn die jetzt international unterwegs sind, wieder fehlt dann doch ein bisschen was bei allem Spaß, den du hier hast? Oder sagst du, nee, da habe ich jetzt komplett mit abgeschlossen, ich bin jetzt voll bei dieser Aufgabe und die füllt mich aus und macht Spaß?
Also beides. Ich bin voll dabei und bereue die Entscheidung pro Preußen keinen Moment. Wie anfangs schon angedeutet, war das lange abgewägt. Am Ende hat ganz klar, ich sag mal, Herz und Leidenschaft für Preußen, aber auch Blick auf das Stadionprojekt, was ich total spannend fand, gewonnen. Haben vielleicht ein bisschen gegen Sicherheit und vielleicht den einen oder anderen Euro und Erfolgsaussichten, Champions League etc. gewonnen. Es ist schon ganz anderes Arbeiten, das muss ich auch ganz klar sagen.
Wir wahrscheinlich sind auf einem kleineren Niveau, also genauso intensiv, aber das andere ist ja alles über Jahre gewachsen, nehme ich mal an. Ne?
Genau. Und was schon eine Umstellung war, allerdings muss ich auch sagen, hat Ole Kittner mich darauf vorbereitet. Also Ole hatte mein Feuer, beruflich für Preußen zu arbeiten, entfacht. Wir hatten super Gespräche, bevor ich mich dann damals mit Frank Westermann und Bernhard Marcius zusammengesetzt hatte. Aber Ole hat sozusagen das berufliche Feuer hier entfacht. Er hat aber auch gesagt, Philipp, sei dir immer bewusst, das ist ein ganz anderes Arbeiten, als du es bisher kennengelernt hast. Und da hat er auch vollkommen recht gehabt. Also, um euch ein, zwei Beispiele zu nennen. Wir haben auf der Geschäftsstelle keine IT-Abteilung. Wir haben keine HR-Entwicklungsabteilung. Wir haben keine Mediengestaltung. Wenn es darum geht, wir möchten einen Fanartikel bewerben, fangen da schon die Kopfschmerzen an. Wer macht uns denn die Grafik ansprechend und professionell? Also, es sind so viele Themen, wo wir noch lange nicht fertig sind, einen etablierter Zweit- oder sogar Drittligist zu sein, weil das war damals in der Regionalliga-Zeit gar nicht möglich, das aufzubauen. Und wir wollen jetzt nichts überstürzen und wirklich einen Schritt nach dem anderen machen. Heißt gerade mit dem Abstieg auch, bemühen wir uns jetzt auf der Geschäftsstelle, auch im LZ und im Sportbereich, aber auch besonders auf der Geschäftsstelle, keinen Wasserkopf aufzubauen. Also überlegen da genau, was kaufen wir erstmal ein, wo stellen wir vielleicht jemanden ein. Wir sind auch total froh, dass wir mit Blick auf den Abstieg keinen Mitarbeiter kündigen müssen. Das,
ihr habt ja auch nicht so viel wie andere, muss man ja auch
ja,
sagen.
Ja, genau. Also wenn man jetzt nach Düsseldorf rüberblickt, das ist schon 60 tragisch.
Oder wie viel ist viel, ne?
Ja, total. Und deswegen da liegt uns sehr am Herzen, kontinuierlich zu wachsen, aber auch mit einer gesunden Geschwindigkeit für den Club. Ja.
Ich muss einmal sagen, auch das Digitale, das wächst ja ungemein. Ich meine, früher so Presseabteilungen, die Presseleute betreuen und so weiter. Das ist ja alles total digital geworden. Ich sag mal so, das Umfeld, also der Aufgabenbereich ist in vielen Bereichen wegen des Digitalen total gewachsen.
Ja, exakt. Da muss ich mal eine Lanze brechen, zum Beispiel für unsere drei tapferen Recken im Kommunikationsbereich und Marcel Westkamp. Also was die drei leisten im Vergleich zu anderen Clubs, also selbst im Vergleich zu Drittligavereinen, geschweige denn zu Zweitliga- oder Erstligavereinen, das ist phänomenal, aber auch in anderen Fachbereichen. Also ich habe lange intern gerungen in den Budgetplanungen mit Ole und Markus darum, dass wir im Ticketing einen zweiten Mitarbeiter bekommen. Den haben wir jetzt, plus einen Werkstudent, und man merkt sofort, also ich glaube, so ruhig wie in dieser Saison war der Dauerkarten, also die Dauerkartenverkaufsphase noch nie. Und das liegt ganz klar daran, dass wir jetzt eine zweite Person haben, die uns da hilft. Und das gilt für alle Bereiche. Aber wir haben nach wie vor riesen Bedarfe. Also zum Beispiel im Kommunikationsbereich. Wie gesagt, das kann ich nur unterstreichen, was die drei da ableisten, ist herausragend. Also wir hatten in Leverkusen pro Social Media Kanal 1 bis 2 Mitarbeiter. Mhm. Und dann meist noch einen für fremdsprachig zusätzlich. Und das machen hier alles drei Leute. Das heißt, da sind wir in engen Gesprächen, dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir auch Ressourcen aufbauen, um einfach noch mehr Potenziale zu heben. Was sagt man, ist klar, du sprachst gerade an, digitale Themen, die sind für uns ganz, ganz wichtig. Im Sport sowieso. Da haben wir uns ja schon verstärkt mit David. Aber auch, ich sag mal, im kaufmännischen Bereich, also wenn es darum geht, Daten erstmal zu analysieren und sinnvoll einzusetzen. Und das meine ich nicht im Sinne von Datenkrake, sondern eher, dass wir unseren Fans und Mitgliedern das kommunizieren und anbieten, was sie wirklich interessiert und nicht einfach mit der Gießkanne was ausschütten. Mhm. Aber auch so, um Prozesse zu digitalisieren, um weniger manuell geprägte Tätigkeiten zu haben, sondern da mehr kosteneffizient digital unterstützt zu arbeiten. Das ist noch ein Weg, wo wir täglich Fortschritte machen, aber wir noch lange, lange, lange nicht am Ende angekommen sind.
Mhm. Wie total spannend, weil ich habe neulich ein Posting gesehen, irgendwie von Fortuna Düsseldorf, irgendwie im Social-Media-Bereich, das war's für mich, ich muss jetzt gehen, nach so und so vielen Jahren. Also einerseits muss man das Digitale bedienen, andererseits muss man natürlich aufpassen, du kannst ja nicht einfach jetzt so 10 Leute extra einstellen. Also du möchtest wahrscheinlich relativ viel eigentlich, aber man muss immer mit Bedacht vorgehen halt, ne? Weil dass der Kostenapparat nicht zu groß wird. Ne?
Ja, das stimmt. Also wir haben ein schönes Beispiel, wo wir jetzt Prozesse digital unterstützen können, verschlanken können. Wir haben ja mit GuideCom einen Partner, der aus dem Bereich HR-Software kommt, haben jetzt, ich glaube, vor knapp einem halben Jahr dann auch von GuideCom unterstützt, einen Teil der Software bei uns eingeführt und man merkt sofort, wie das unser Team, also das sich um die Personalthemen kümmern, unterstützt. Also da ist ganz klar, wenn wir die Möglichkeit haben, statt weitere Köpfe einzustellen, technische Werkzeuge zu nutzen, dann ergreifen wir die. Auch das ist nicht, offen gesagt, nicht immer ganz einfach, weil wenn ich alleine auf unsere Infrastruktur für Fans und Mitglieder schaue, Ticketshop, Merchandising-Shop, aber auch die Systeme, die da drunter liegen, Mitgliederverwaltung, Warenwirtschaftssystem, um zu schauen, wie viele Trikots haben wir überhaupt noch. Da ist ja keiner hier auf der Geschäftsstelle, der das gelernt hat, der das dann so als IT-Abteilung betreut. Das ist im Moment echt noch eine Herausforderung, aber auch da passiert täglich einen Schritt nach vorne. Wir sammeln wertvolle Erfahrungen. Wir arbeiten auch sehr bereichsübergreifend. Mein Lieblingsbeispiel, weil ich kann ihn nicht oft genug positiv erwähnen, ist Boogie Brücks. Boogie ist ja nicht nur hier unser Leiter Fan- und Mitgliederbelange mit einer tollen Erfahrung und einem riesen Preußenherz. Boogie schreibt zum Beispiel die Mitglieder-Newsletter. Und allein dieser Kanal, unsere Mitglieder regelmäßig mit Infos und Angeboten zu versorgen, es ist ein Quantensprung für uns. Ne, seit das funktioniert, haben wir viel weniger Sorgen auch auf der Ticketing-Seite, weil einfach viel mehr Informationen geliefert werden können. Und das sind so positive Erlebnisse, wo wir künftig daran arbeiten, auch noch mehr davon zu haben.
Ich möchte jetzt einmal noch vom Preußen Münster ein bisschen zurück auf den kleinen Philipp Deipenbrock, der in Nordwalde aufgewachsen ist. Mit welchem Berufswunsch damals auch? Wolltest du gern Fußballer mal werden, beim SC Nordwalde gespielt und auch mal geträumt davon, Fußballer zu werden? Oder wie andere Jungs bei Feuerwehrmann, das, was du jetzt machst, wird ja nicht dein Traum gewesen sein. Jetzt ist es der Traumjob, aber damals, sowas kann man sich als Kind ja nicht ausmalen. Was war denn dein Antrieb? Was hattest du eigentlich vor?
Also waren mehrere Phasen. Phase 1 war, ich habe natürlich geliebt, Trecker zu fahren. Und übrigens, als wir jetzt vor kurzem bei Agravis den Vertrag verlängert haben, habe ich erfahren, dass sie unter anderem von Klaas die ganzen Mähdrescher und sowas auch verkaufen. Habe ich gesagt, wow, das, so ein Ding möchte ich nochmal fahren. Und ich sage, Markus, sag's auch immer, boah, Markus, bitte frag mal bei Helmich an, ob ich noch irgendwann mal hier so einen Bagger fahren darf. Ne, aber das war, ich sag mal, so die ersten 5, 6 Jahre. Und dann, als ich dann angefangen habe, Fußball zu spielen und so den Sport so als Lebensmittelpunkt neben der Schule und Familie und so weiter kennengelernt habe, du wirst es kaum erraten, aber ich fand Sportjournalist total spannend.
Ne? Und ist auch nicht so schlecht.
Ja. Genau, also das war dann für mich so ein Thema. Aber dann, wie es dann so ist, so ne, im Münsterland, dann habe ich doch den klassischen Industriekaufmann-Weg gewählt. Ne? Einfach um auch mehr Zeit zu haben für Fußballspielen und solche Geschichten. Also mein damaliger Lateinlehrer hat immer gesagt, Philipp, du musst dich irgendwann entscheiden, Fußball oder Schule, Beruf. Und ich dachte, ja, ist ja klar. Fußball natürlich.
Wer sagt das nicht, ja?
Und da muss ich sagen, kam das dann wirklich, was ich eben schon mal erzählt habe, glücklicherweise, dass es dann in der Ausbildung mit den Angeboten danach so knapp war. Also diese Exportnummer war dann nichts für mich, Gott sei Dank. Und dadurch kam ja dann der Weg zum Studium. Also da war es dann zwar kein Sportjournalist, aber eben Sport. Und das war für mich der Traum, dass ich Hobby und Beruf zusammenbringen konnte, bis heute.
Also mit dem bist du zufrieden, absolut so, wie es gelaufen ist und wunschlos glücklich, was Beruf angeht.
Ja, komplett. Das kann ich so sagen. Also das ist bis heute, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, egal ob damals auf dem Fußballplatz zu spielen oder als Trainer, bis heute. Und das ist jeden Tag hier was Neues. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich sag mal, einen eintönigen Job zu absolvieren, wo ich wirklich jeden Tag von morgens bis abends das Gleiche mache. Und das kann ich euch sagen, Preußen Münster ist jeden Tag was Neues, jeden Tag eine Überraschung. Und deswegen passt das super.
Wenn du mal Zeit hast, gehst du auch noch zum SC Nordwalde mal gucken, solche Sachen, oder sagst du, da habe ich jetzt weniger Beziehung zu? Weil
auch da Potenzial für einen eigenen Podcast, weil es gibt ja zwei Vereine in Nordwalde, den SC Nordwalde und den FC Nordwalde, den ersten FC Nordwalde. 1994 wurde der FC gegründet und ich bin gehörte zu den Jungs, die dann direkt mit zum FC rüber sind.
Vom SC?
Genau, eigentlich fast die komplette Fußballabteilung. Also auch da, der SC hatte dann noch viele Jahre eine tapfere erste Mannschaft, glaube ich, aber wir sind schon mit der Jugend und so weiter rüber. Und für mich war das besonders, weil ich dann direkt meine ersten Jahre Seniorenfußball im FC gespielt habe. Ich werde nie die erste Saison vergessen. Zwei neue Seniorenmannschaften, erste, zweite, mussten natürlich in der Kreisliga C anfangen und haben beide Mannschaften jedes Spiel gewonnen. Ich war, glaube ich, damals in der 12. oder 13. Klasse und ich kann euch sagen, mein komplettes Taschengeld hat unser Vereinswirt eingenommen. Ich habe immer zeitverzögert meinen Deckel bezahlen müssen, weil wir haben jeden Sonntag die Siege gefeiert und hatten dann Doppelaufstieg zu feiern. Ja, genau. Also das war dann FC, aber meine ganze Jugend habe ich im SC verbracht.
Und jetzt noch Techniker oder mehr der Grätscher?
Ich war dann doch schon eher der Grätscher und bin immer gerne gelaufen, war jetzt nicht der schnellste Sprinter, aber konnte gut Kilometer abspulen, aber war dann eher so der hinter den filigranen Techniker dann die Drecksarbeit gemacht hat.
Ist denn Nordwalde jetzt noch deine Heimat oder wohnst du in Münster oder?
Ich wohne in Münster, seit meiner Rückkehr nach Münster, dann direkt hier in Münster an die Steinfurter Straße gezogen, ist eigentlich ganz gut positioniert, habe morgens ein paar Kilometer zu absolvieren.
Mit dem Fahrrad?
Ich muss gestehen, also ich möchte eigentlich viel mehr Fahrrad fahren und dann ist es doch oft das Auto, aber ich bemühe mich, stets bemüht und das klappt eigentlich ganz gut. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch schnell bei meiner Mutter, die ist 77, Papa ist vor zwei Jahren gestorben und das war auch einer der Gründe zurückzukehren, weil ich einfach näher dann bei meiner Schwester, bei meiner Mutter sein kann. Ja, und das klappt super. Also die sehe ich jetzt viel, viel häufiger als damals zu meiner rheinländischen Zeit. Das hat gut geklappt.
Aber selber, wenn ich das richtig verstanden habe, familiär ungebunden. Du hast einen Sohn, sagtest du, der auch FC-Dauerkarte hat. Ich hoffe, Preußen auch.
Also mein Sohnemann, kleine Anekdote, ich war einmal mit ihm, da war er, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt, damals hier im Schneeregen, 4000 Zuschauer. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Halle, ich glaube, gegen Halle war das. Preußen hat 2-0 verloren und das hat sich Jahre durchgezogen. Hat immer gesagt, Papa, ich bin durch dich Köln-Fan geworden. Ne, und klar ist er dann mal mit nach Leverkusen gekommen oder Dortmund, weil sein Stiefpapa ist Dortmund-Dauerkarteninhaber. Aber da zählt ganz klar der 1. FC Köln. Übrigens auch für seinen kleinen Bruder. Ne, der ist 8, der ist auch glühender Köln-Fan. Es hat aber dann ewig gedauert, bis Mats das zweite Mal mit ins Stadion gekommen ist. Das war letzte Saison mit einem Sieg. Und ja, seitdem trägt er auch mit Stolz auch das Preußen-Trikot in Wuppertal, auch in der Schule.
Das heißt, er lebt in Wuppertal, oder?
Ja, genau, er lebt in Wuppertal mit seinen zwei Geschwisterchen. Ich bin Patenonkel von seiner kleinen Schwester, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Patchwork-Familie. Ich wohne hier mit meiner Freundin in Münster Und zum Beispiel kommt sein kleiner Bruder mit seinem besten Kumpel, beide 8 Jahre alt, in unsere Preußen-Fußballschule von Christian Panda. Die übernachten dann bei uns da die 4 Nächte. Das wird ein spannendes Abenteuer. Aber dann bin ich auch froh, dass ich die morgens um 9 bei Christian Fußballschule absetzen kann.
Christian hat eine Bärenruhe, oder?
Er wirkt mir nicht so. Christian ist für mich ein Fundskerl. Also macht mir auch riesig Spaß, die Arbeit, also zwischen KGA, also Geschäftsführung und den Gremien. Und ich kann euch sagen, da habe ich in Köln auch andere Zeiten erlebt. Das war schon viel Kraft, die verloren wurde in diesen innerbetrieblichen Themen. Und das empfinde ich hier als Riesenvorteil des SCP, dass alle an einem Strang ziehen.
Ja, das noch ein bisschen familiär ist, ne?
Ja, oder? Absolut. Das ist familiär, aber auch es wird offen diskutiert, auch gestritten, aber alles auf einem hohen Niveau. Und die Gremien betrachte ich immer so als positive Sparringspartner, zu denen man jederzeit auch mal hingehen kann und sagen, hey, das würden wir so und so entscheiden oder wie siehst du das und dieses. Da sind es gute Gespräche. Das finde ich ist echt ein Vorteil für den SCP.
Die Mentalität, da wollte ich nochmal drauf ansprechen, im Rheinland ist ja eine komplett andere als hier in Münster. Hat dich irgendwas irritiert? Also ich habe mal eine Zeit lang im Rheinland gearbeitet, da riefen Leute an, die waren direkt beim Du. Ich wollte immer schon fragen, woher kennen wir uns denn? Oder auch in der Kneipe, man ist direkt beim Du. Man muss aufpassen, dass einem nicht ein neues Kölsch hingestellt wird, wenn das andere schon leer ist. Wie hast du das kennengelernt? War das für dich auch überraschend, dass die Leute eigentlich so offen sind?
Ja, das ist schon besonders. Ich bin es ein bisschen gewohnt aus dem Ruhrpott. Meine Mutter kommt aus dem Ruhrpott.
Das wollte ich gerade sagen. Da ist ja auch jeder per Du sofort.
Ne? Genau. Ne? Ist allerdings dann auch so, ne, dass vielleicht manchmal du denkst so, ja, im ersten Moment super herzlich, freundlich, aber dann im zweiten Moment ist es vielleicht dann doch nicht alles, was nach außen so glänzt. Und das ist hier vielleicht ein Tick andersrum. Hier musst du schon ein bisschen mehr Zeit aufwenden, um eine gute gemeinsamen Draht zu entwickeln. Aber dafür, wenn es einmal ist, dann ist es für die Ewigkeit. Das ist schon wirklich eine andere Art zusammenzukommen, aber am Ende schätze ich beide. Ich schätze das Rheinland total, diese lebensfrohe Art, auch im Ruhrpott. Auch da meine Onkels, 2 waren Dortmunder, 2 waren Schalker, also das ist schon immer Fußball geprägt gewesen. Und in Münsterland, wie gesagt, man braucht ein bisschen länger, aber wenn es dann einmal das Eis gebrochen ist, dann ist es für immer.
Das hat mir auch mal einer gesagt hier aus dem Rheinland, also die sind sofort beim Du, bester Kumpel, nur wenn du den 2 Wochen später siehst, hat er dich wieder vergessen. Also das ist hier im Münsterland schon ein bisschen nachhaltiger. Es dauert länger, wie du sagtest, zum Warmwerden, aber wenn das Eis gebrochen ist, dann ist das eine Freundschaft fürs Leben. Ne?
Da ist was dran.
Ja, absolut. Ja, mega, dann freuen wir uns doch auf die neue Saison.
Garantiert auf jeden
Fall. Auch in der dritten Liga.
In der Hoffnung, dass Preußen oben mitspielt und weiter für Furore sorgt und vielleicht auch irgendwann mal in absehbarer Zeit wieder zurück in die zweite Liga kommt, dass wir ein tolles Stadion kriegen, dass es immer ausverkauft ist, dass ihr gute Geschäfte macht und dass du nicht mehr hinterherholen musst, dass mal international mit Leverkusen gespielt hast oder mit Köln in der Bundesliga warst, sondern wirklich mit Preußen auch große Erfolge feiern kannst.
Vielen, vielen Dank. Bei dieser Gelegenheit nutze ich den Moment und lade alle Preußen-Fans ein zum 1.8. Wir möchten da natürlich die Pfiffi-Geritzen-Kurve feierlich eröffnen. Wir möchten auch mal 100 Jahre Stadion feiern. Hoffen da auch vielleicht ein ganz kleines bisschen internationalen Hauch. Wir arbeiten daran, hinter den Kulissen einen attraktiven Gegner zu finden für den 1.8. Also da alle, die Lust und Zeit haben, Samstag, 1.8., Saisonauftakt, Saisoneröffnung, eine Woche vor Ligastart, also würden wir uns freuen, wenn zahlreiche Preußen, groß und klein, ins Stadion kommen.
Und dann ist hoffentlich auch endlich Sommer, ne? Also vom Wetter.
Dann ist Sommer und ich bin dabei, das sage ich jetzt schon
mal. Ich auch.
Klasse, freue mich auf euch.
Super, danke dir
fürs Gespräch.
Danke gleichfalls.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.